Hallo zum UX und Usability Podcast. Hallo liebe Zuhörenden und hallo Friede.
Hallöchen Matthias. Na, alles klar?
Ja, wir sitzen hier mal wieder zusammen und wollen über das Thema UX und Usability sprechen.
Und wie immer ist sicherlich richtig viel passiert. Wir haben uns dafür entschieden, diesen lockeren Redeteil beizubehalten, weil das hat euch eigentlich ganz gut gefallen. Also jeder, der jetzt was anderes sagt, das wollen wir nicht hören.
Oder schreibt es in die Kommentare, nein, ernsthaft.
Ja, wirklich. Also wir sind immer offen für Feedback, aber wir haben uns gefreut, dass das Format bei euch so gut angekommen ist. Und deswegen wird es jetzt wieder am Anfang einen Teil geben, wo wir über die News aus der UX- und Usability-Branche sprechen. Ich habe ein paar News von der German UPA-Seite für euch und wir hoffen, dass euch das schon ein bisschen bereichern kann.
Genau, und wenn ihr nur das Interview hören wollt, dann könnt ihr jetzt zur Stelle 2240 springen und da geht's dann direkt los.
Na dann, Matthias, schieß mal los. Was gibt's denn so Neues aus der Branche?
Ja, das große, große Thema war ja eigentlich so in den letzten Wochen das Thema Human AI PIN. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, tatsächlich. Also ich hab's schon mal gehört, aber ach, du weißt, mein Gedächtnis.
Ich weiß nicht, hast du mal Star Trek gesehen?
Nein.
Okay, dann wird es jetzt ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Aber du hast bestimmt schon mal ein Bild von Star Trek gesehen. Da gibt es halt so ein Badge, den die Menschen dort tragen, so auf der Brust.
Ja, weißt du, ich recherchiere das einfach kurz nebenbei.
Okay, also fangen wir mal an. Also es ist quasi wie eine Brosche, quasi, die man
das kenne ich.
Ah ja, eine Brosche, okay, genau. Es ist wie eine Brosche, die man auf der Brust trägt. So ungefähr muss man sich dieses kleine Gerät vorstellen und das ist eine sehr spannende Entwicklung im Bereich Wearable Technologies und künstliche Intelligenz. Und es hat in den letzten Wochen große Wellen geschlagen, weil also so wie in Star Trek, es gibt halt keinen Bildschirm, man trägt es halt wirklich auf der Brust und kann halt drauf tippen und dann damit interagieren. Also es reagiert auf Sprachbefehle und hat einen kleinen Projektor drin, also man kann Sachen auf seine Hand projizieren, also irgendwelche Daten. Und es hat eine kleine Kamera drin und dann kann es die Surrounding, also alles, was um dich drumherum ist, sehen. Also es ist wirklich von der Hardware extrem beeindruckend, was da geschaffen wurde. Und was man halt machen kann, ist so ein bisschen Star Trek-Style drauf tippen, eine Frage stellen und dann kriegt man halt eine Antwort. Oder kann was übersetzen oder einfach eine Notiz aufnehmen oder halt was auf seiner Hand projizieren, irgendwelche Daten. Aber es gibt leider auch ein paar Herausforderungen, genau. Also wer den Techniktester Marques Brownlee kennt, der sollte mal auf seinen Kanal, YouTube-Kanal gehen. Der hat das Ding getestet, hat eine vernichtende Kritik, so wie kann ich schon sagen, darüber gemacht. Auch David Pierce von The Verge berichtet nicht so positiv darüber. Es gibt nämlich sehr langsame Reaktionszeiten und es ist ungenau. Also wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, oder stell mir mal eine Frage.
Wie ist das Wetter heute in Berlin? Bist du noch da? Hallo?
Genau das ist das Problem. Das ist keine gute Interaktion. Null.
Ja, verstehe. Also mich würde das ja in den Wahnsinn treiben. Das sage ich euch ehrlich, Leute. Matthias weiß.
Ja, und dann der eingebaute Projektor. Technisch sehr schön, also ist echt ein tolles Ding, aber es ist halt noch zu unpraktisch, weil es sehr schwer zu lesen ist. Es ist halt sehr klein und auch sehr unscharf und die Hand ist nun mal sehr uneben, ist halt keine optimale Projektionsfläche. Also damit gute Idee, die Umsetzung ist noch schwierig und die Gesten, auch mit der Handsteuerung, werden noch nicht so richtig erkannt. Also da muss auf jeden Fall noch nachgesteuert werden. Ja, also wie ich schon sagte, die Marktresonanz, die war überwiegend negativ, kann man sagen. Also es wurde die Funktion bemängelt, das unpraktische Design, weil es ist halt auch schwer. Das heißt, es zieht, wenn du eine dünne Bluse anhast, dann zieht das halt deine Bluse runter. Es ist natürlich ästhetisch dann nicht so schön und verbraucht extrem viel Energie. Also du musst halt ständig den Akku wechseln. Ist natürlich auch nicht so praktisch, ständig irgendwelche Akkupacks mit sich rumzuschleppen. Und es lädt, die haben da eine clevere Technologie. Es ist so ein Magnet, den macht man einmal von hinter der Bluse oder T-Shirt oder was auch immer und dann mit einem Magnet das äußere Gerät drauf. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, es wird induktiv geladen. Heißt, es wird warm. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so schön, die ganze Zeit irgendwas Warmes da auf seiner Brust zu haben, an einer Stelle zumindest nur. Also insofern, ja.
Vor allen Dingen, wenn jetzt der Sommer kommt, das stelle ich mir alles andere als optimal vor. Verstehe.
Ja. Also kurz gesagt, der KI-Pin ist sehr innovativ, aber zeigt auch, dass Usability so bei hochinnovativen Produkten eine große Herausforderung bleibt. Also wir als UX-Professional müssen da das Gleichgewicht zwischen Fortschritt und den praktischen Bedürfnissen des Nutzers einfach finden. Ja. Also schaut euch das am besten mal an. Das Video ist sehr interessant zu sehen. Aber wie gesagt, große Herausforderung. Und ja, muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Da warten wir mal gespannt mit ab, würde ich sagen, oder?
Genau. Ja, so wie zum Thema erstmal Hardware. Friede, du hast ein ganz anderes Thema.
Das stimmt. Und ich hoffe, dass wir darauf nicht so viel negatives Feedback bekommen, denn am Donnerstag, jetzt schon am 25. April, quasi übermorgen, findet unsere Jobmesse statt. Wenn du nun also auf der Suche nach deinem Traumjob bist, dann solltest du auf jeden Fall bei unserer Jobmesse vorbeischauen. Wir haben wirklich die verschiedensten Aussteller zusammengesammelt, von kleinen Agenturen bis hin zu großen Konzernen. Du kannst dann ganz gemütlich von zu Hause aus über unsere virtuelle Messehalle wandern, die verschiedenen Unternehmen kennenlernen und dann in kleineren Zoom-Räumen in die direkte Interaktion treten. Klingt eigentlich ziemlich cool und wir hoffen, dass wir dir damit vielleicht den noch fehlenden Karriereboost verschaffen können.
Das klingt auch gut. Also wer ein bisschen frustriert ist, dann ist das bestimmt das richtige Event.
Auf jeden Fall. Also wir führen das ja jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich.
Ja, lange.
Drittes Mal, glaube ich, durch. Und eigentlich kam das immer ganz gut an. Ich habe auch schon mit diversen Leuten gesprochen, die tatsächlich über unsere Jobmesse ihren Job gefunden haben. Richtig nice. Also vielleicht ist dieses Mal deine Time to Shine und du findest dort deinen Traumjob.
Genau. Das Ganze geht übrigens 3,5 Stunden. Also ihr könnt da einsteigen, wann ihr wollt. Also ihr müsst nicht zur Eröffnung unbedingt da sein. Wäre natürlich schön, gibt Eröffnungsworte des Präsidenten. Aber macht das so, wie das in euren Tag reinpasst am besten.
Genau. Ja, das war's schon zur Jobmesse. Damit würde mich natürlich interessieren, was gibt's noch so Neues aus der Branche? Da gibt's doch bestimmt noch mehr.
Ja, ein Begriff, der auf der Jobmesse garantiert oft fallen wird, ist Figma. Das ist ja einfach so der Standard geworden. Wir haben ja auch letztes Mal drüber gesprochen, auch insbesondere über das Thema, wie Figma jetzt die Brücke zwischen Entwickler und Designer, UX-Professionals, überbrücken will. Kurze Abschweifung da. Dazu gab es gerade ein Event bei uns. Das könnt ihr auf LinkedIn euch anschauen, und zwar für den perfekten Designer-Developer-Handover. Da werden so Prozesse erläutert und Methoden, wie man das halt wirklich so smooth wie möglich gestalten kann. Und das ist eigentlich auch genau das Thema, was Figma gerade hat. Und zwar haben die ein Event gehabt, das nennt sich Framework. Und da wurde halt genau das besprochen, wie halt Entwickler mehr sozusagen in das Figma-Ökosystem mit eingebunden werden kann und wie die Zusammenarbeit verbessert werden kann. Also da gibt es ein neues Tool, was die vorgestellt haben, und zwar Code Connect. Also das ermöglicht es Entwicklern, direkt in Figma auf produktionsreife Codeschnipsel zuzugreifen. Also es sorgt dann halt für einen flüssigen Übergang vom Entwurf zur Entwicklung und halt stellt halt sicher, dass es die Entwürfe dann auch genauso umgesetzt werden, wie ihr euch vorgestellt habt, ja, und reduziert natürlich auch die Implementierungsfehler und hilft halt, die Designintegrität da zu wahren. Also schaut euch das mal an. Also wenn ihr schon Figma nutzt, ist das für eure Entwickler im Unternehmen bestimmt interessant. Es wurden aber noch mehr Sachen vorgestellt. Also es gibt da ein paar neue Funktionen für Typografie und für Verläufe zum Beispiel. Also da habt ihr dann die Möglichkeit, innerhalb eurer Designsysteme diese noch viel genauer zu definieren. Und ja, wer mit Designsystemen in Figma arbeitet, weiß, wie wichtig das ist und wie schnell das halt unübersichtlich werden kann. Ja, und dann, dass man halt diese visuelle Konsistenz, die man eigentlich überall haben will, halt einfach mal verliert. Von der technischen Seite gab es auch noch was, und zwar eine Bibliotheksanalyse-API. Also was heißt das? Diese ermöglicht es halt Unternehmenskunden insbesondere, die Verwendung von Komponenten und Mustern zu analysieren, also wo und wie werden die eingesetzt. Also das ist halt besonders nützlich, halt, um die Akzeptanz dieser Designsysteme zu verfolgen, wie weit sind die jetzt verbreitet und halt so potenzielle Bereiche zur Verbesserung zu identifizieren.
Für meine nicht fachlichen Ohren klingt das auf jeden Fall super praktisch.
Also kurz gesagt, Code Connect Framework Event, schaut es an. Es geht halt wirklich, bei Figma ist das große Thema die Zusammenarbeit zwischen UX und Development. Das ist wirklich auch aus meiner Sicht eins der großen Themen für die nächsten Jahre, wo wir, glaube ich, immer weiter zusammenwachsen werden und die Übergaben halt auch immer besser werden. Und ja, also lasst uns auch in den Kommentaren wissen, ob ihr das schon einsetzt. Was sind da eure Herausforderungen? Und dann können wir dazu auch gerne einen Gast einladen und da auch nochmal einen Deep Dive, wie es ja so schön heißt, machen und drüber sprechen. Ja, wir sind gespannt.
Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und auf eure Impulse, was das Thema angeht. Vielleicht habt ihr auch schon jemanden im Kopf, wo ihr sagt, ey, da habe ich schon mal was, einen nice Vortrag gehört oder so, der sollte auch mal mit euch ein Event machen. Dann lasst uns das gerne wissen.
Ja, und Impulse ist ja eigentlich genau dein Thema jetzt wieder, Friede. Wir brauchen eure Impulse.
So sieht es aus. Wir denken nämlich das Opening unseres UX-Festivals neu. Wir haben uns gedacht, das ist so ein Community-Event und wir würden uns freuen, wenn wir auch mal ein paar neue, vielleicht jüngere Stimmen aus der Community auf unserer Bühne hören könnten als Einleitung für ein richtig gutes Wochenende.
Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was ist denn überhaupt das UX-Festival?
Das UX-Festival ist unser eigenes Event. Dort erwartet euch eine lockere Strandatmosphäre und wir haben kein festes Programm, sondern wir lassen das ganze Festival im Barcamp-Format stattfinden. Das heißt, ihr könnt dort mit euren Themen, euren Presentations, euren Fragen, euren was auch immer Formaten zu uns kommen und das dort pitchen. Anschließend finden sich dann die Leute zusammen, die Bock haben, sich über dieses Thema auszutauschen. Und dann haben wir ein Wochenende verbracht, wo ihr wirklich über die Themen gesprochen habt, über die ihr sprechen wolltet. Und am Abend erwartet euch dann gemütliches Beisammensein bei einem Bier oder einer Limo an Feuerstellen, in Liegestühlen. Kann man dann das ganze Festival ausklingen lassen, sich ein bisschen austauschen, sich vernetzen. Genau, ich würde sagen, das trifft es ganz gut, oder?
Genau, es ist Ende Juni, also 29. 30. Juni in Erfurt. Es gibt jetzt wirklich noch die allerletzten Tickets. Die sind jetzt wirklich kurz vorm Ausverkauftsein. Also wenn ihr da noch hin wollt, habt ihr noch eine kleine Chance, das zu schaffen. Dann aber echt jetzt beeilen.
Genau, auf jeden Fall. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn ich mal ein paar neue Gesichter auf der Bühne begrüßen dürfte. Wir haben uns nämlich gedacht, so statt einer klassischen Keynote, wie wir normalerweise das Festival gestartet haben, wäre es irgendwie cool, eure Stimmen zu hören und eure Denkanstöße, eure Aha-Momente zu erleben. Und da könnt ihr euch super gerne bei uns melden. Wir freuen uns, euch kennenzulernen. Und nicht nur das, wenn ich mir jetzt vorstelle, das UX-Festival mit, muss ich wieder ein bisschen zu dir rüberschielen, Matthias, 350 Leuten.
Ja, so ungefähr, genau.
Zu eröffnen, dann hätte ich auf jeden Fall ein bisschen Bauchkribbeln. Und genau deswegen haben wir mit Katja Busch und Ulf Schubert gesprochen, die euch bei eurem Weg begleiten werden. Da wird es sozusagen so ein kleines Mini-Coaching geben. Ihr könnt mit den beiden über eure Idee quatschen. Ihr könnt über die Konzeption des Vortrags reden. Und letztendlich begleiten sie euch dann auch auf dem Festival, bis ihr von der Bühne wieder runter seid und ganz stolz auf euch sein könnt, dass ihr diesen Weg gegangen seid.
Genau, also da gibt es wirklich keinen Grund, so ein bisschen Angst davor zu haben. Klar, ein bisschen Lampenfieber ist ja völlig in Ordnung. Aber traut euch wirklich an der Stelle. Ihr habt ja wirklich nichts zu verlieren. Die Community ist so nett und supportive. Also wenn ihr wirklich mal euch ausprobieren wollt, dann ist das richtige Event.
Auf jeden Fall.
Ja, kommen wir noch zum nächsten Thema. Was sagt ihr denn das Wort Passkeys?
Noch nicht so viel, aber ich hoffe, ich erfahre gleich mehr darüber.
Ja, wie würdest du denn dein Verhältnis zu Passwörtern beschreiben?
Schwierig, wie du weißt. Du arbeitest ja jetzt schon eher eng mit mir zusammen. Ich bin auf jeden Fall das Paradebeispiel für unsicheres Passwortverhalten, weil ich quasi überall das Gleiche habe.
Bitte was?
Naja, privat. Privat, keine Sorge.
Okay. Ja. Ja, aber da bist du in einer sehr, 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 sehr großen Family. Also ich glaube, alle können ein Lied davon singen, wie schwierig die ganze Passwortgeschichte ist, Passwortmanager und es ist einfach immer nur ein Pain. Und jetzt gibt es halt eine neue Möglichkeit, dass das vielleicht doch besser wird. Also es hat das Potenzial, in Zukunft diese ganze Passwortgeschichte vielleicht abzulösen. Ja, und da sprechen wir halt von Passkeys, ja. Es gibt ja horrende Zahlen, wie viel Menschen, wie viel Prozent, ihr müsst das mal googeln, sozusagen diese Passwortmüdigkeit haben, wie viel Prozent wirklich unsichere Passwörter benutzen. Das ist wirklich ganz schlimme Zahlen. Und auch wie viel Milliarden durch halt Data Breaches, durch schlechte Passwörter halt wirklich jedes Jahr verloren gehen und halt ja auch teilweise Leben zerstört werden, weil halt einfach mal richtig viel Geld weg ist, ja. So, jetzt ist das Wort Passkeys da. Passkeys to the rescue, sozusagen. So, was ist ein Passkey? Das kann man sich so ein bisschen wie ein Schlüsselpaar vorstellen. Also, es gibt zwei Schlüssel und nehmen wir mal an, es ist sozusagen wie so ein Haus, in dem man rein will. Es gibt einen öffentlichen Schlüssel, das ist quasi das Schloss. Man sieht halt, okay, hier ist das Schloss, das kann jeder sehen. Aber du hast nur den Schlüssel auf deinem Rechner für dieses Schloss. So, was, wie heißt das, also, was heißt das jetzt konkret? Also, wenn du jetzt zum Beispiel dich irgendwo an irgendeinen Service anmeldest, dann wird einmal ein Schlüssel erstellt bei diesem Anbieter, also damit er weiß, okay, das ist das Schloss quasi. Und dann wird ein Schlüssel auf deinem Rechner oder auf deinem Gerät, auf deinem Smartphone erstellt. Und das wird dann abgefragt, wenn du auf die zum Beispiel Webseite gehst. Also der, dein Gerät ist dann quasi der Schlüssel. Ja, also damit müsste man dann eigentlich nur noch dein Gerät schützen. Also das solltest du dann sicher schützen, weil wenn man dann sozusagen dein Gerät hat, das ist der Schlüssel, dann kann man sich halt in den Service halt einloggen. Also da gibt es ja dann wiederum andere Mittel, um das zu schützen, wie zum Beispiel Face-ID oder Fingerabdruck und so weiter.
Das wollte ich gerade fragen. Ist das ein sicherer Weg? Das kriege ich hin.
Ja, also kurzum, es gibt so ein bisschen die Chance, dass kein Passwort mehr nötig ist. Es gibt schon so erste Anbieter, die das unterstützen. Also X ist leider einer davon. Gut, das bitte rausstreichen. X unterstützt das, will das unterstützen. Und es gibt halt immer mehr Anbieter, die das halt unterstützen wollen. Das heißt natürlich auch für uns UX-Professionals, unsere ganze Experience, die wir designen, dieser ganze Login-Prozess wird sich halt ändern, weil es ist halt nicht mehr dieses gebe das Passwort, definiere ein Passwort, gebe es nochmal ein, das Passwort ist nicht stark genug, es fehlen 23 Sonderzeichen und einmal kleingeschrieben. Diese ganze Experience fällt wahrscheinlich weg.
Oh.
Und, oh.
Och nö.
Ja, und auch dieser ganze Login-Prozess wird halt dadurch deutlich schlanker. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich euch gerne einfach nur mal erzählen wollte und mitgeben wollte. Schaut euch das mal an, schaut euch das mal rein, wie sich die Technologie hier entwickelt. Also es könnte sein, dass es so bis 2030 vielleicht ein Standard ist. Und ja, wir einfach neue Experiences designen dürfen an der Stelle.
Genau, apropos zum Thema, schaut doch gerne mal rein. Euch erwarten bei uns demnächst spannende Webinare. Schaut da also gerne mal im Veranstaltungskalender vorbei. Da sammeln wir all unsere Events. Die zwei nächsten Webinare, die euch erwarten, ist einmal am 30.04. und ein Webinar vom Arbeitskreis Künstliche Intelligenz. Ich freue mich sehr, dass Michael da ein paar Gedanken mit euch teilen wird. Und zwar wird es erstmal um die Grundlagen von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen gehen. Michael wird mit euch über aktuelle Trends und deren Einfluss auf das UX-Design sprechen. Und wir reden auch darüber, wie KI-basierte Tools und Use Cases den Entwicklungsalltag transformieren können oder es bereits tun. Und das zweite Webinar, was ich jetzt euch erwartet, ja, nicht wundern, das ist jetzt eine recht hohe Frequenz an Webinaren. Das werden wir auch demnächst wieder ändern, aber ließ sich jetzt erstmal nicht anders organisieren, ist das Webinar am 7. Mai, eine Woche später sozusagen, zum Thema Mythen und Fallstricke im Bereich Usability Testing mit dem Fokus auf Medizintechnik. Und ich freue mich sehr, dass Anja dabei uns sein wird, um mit uns zu quatschen. Und zwar wird es um Beispiele für Fallstricke bei Usability Tests gehen. Anja wird euch ein paar praktische Ratschläge zur Gestaltung von effektiven Usability-Tests mitgeben, sowie Strategien für unvoreingenommene Moderation und Beobachtung. Das kann ja immer nie schaden. Und es wird natürlich viele, viele Beispiele aus dem Bereich Medizintechnik geben. Also, wenn ihr da irgendwelche Berührungspunkte habt, dann würde ich euch ganz dringend empfehlen, da mal einzuschalten. Und wenn du jetzt denkst, dass du auch ein richtig gutes Thema hättest, welches du gerne mit unserer Community teilen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, dich bei uns aktiv einzubringen. Nicht nur als Speaker suchen wir ständig Unterstützung und freuen uns über neue Eindrücke oder Gedanken, sondern auch in diversen anderen Bereichen kannst du dich bei der German UPA aktiv mit einbringen und engagieren. Melde dich dafür einfach bei mir. Ich freue mich, dich kennenzulernen und wir finden auf jeden Fall die Stelle, an der du dich am wohlsten fühlst.
Ja, wollen wir noch einen kurzen Ausblick geben, was da alles möglich ist?
Genau, können wir gerne machen. Also wir fangen natürlich an mit dem, was immer ein bisschen Angst macht, muss es aber gar nicht. Und zwar könnt ihr natürlich jederzeit ein Vorstandsamt übernehmen. Wir haben jetzt bei der letzten Vollversammlung erfahren, dass unser Präsident Andi und unser Vizepräsident Thomas dieses Jahr das letzte Mal kandidieren werden. Das heißt, die beiden freuen sich auf jeden Fall über einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. So geht es aber natürlich auch jedem anderen Vorstand. Also wenn ihr irgendwie Bock habt, euch in einem der anderen Vorstandsämter wiederzufinden, dann meldet euch gerne bei den aktuellen Vorständen und Vorständinnen. Die können euch dann dieses Jahr noch so ein bisschen mit an die Hand nehmen, zeigen, was bedeutet das überhaupt, weil wie viel Aufwand ist das, welche Aufgabenbereiche erwarten euch. Und dann könnt ihr 2025 mit bestem Wissen und Gewissen kandidieren. Dann haben wir noch unsere Regionalgruppen, welche jetzt so langsam wiederbelebt werden, dank unserem Referenten Juri. Großes Dankeschön an dieser Stelle, wo wir wieder den Vor-Ort-Austausch ein bisschen fördern wollen, dass ihr nicht nur über Zoom oder Teams euch vernetzen könnt, sondern mal wieder face-to-face. Da könnt ihr euch natürlich jederzeit gerne einbringen. Ansonsten freuen sich auch unsere Arbeitskreise über frischen Wind. Auch hier haben wir Unterstützung durch Tim Chan als Referenten, welcher dort die Hand hat, wenn irgendwie mal ihr was von einem Arbeitskreis nicht hört oder nicht richtig sicher seid, ob das das Richtige für euch ist. Tim kann euch da auf jeden Fall vernetzen und hat die nötigen Informationen für euch. Und ansonsten gibt es noch diverse ReferentInnen-Posten. Wir haben jetzt unseren neuen Referenten Thies, welcher sich für die Mediathek oder sich mit der Mediathek beschäftigt, wo wir unsere ganzen Wissensinhalte sammeln werden, seien es die Leitfäden von den Arbeitskreisen oder die...
Diesen Podcast hier.
Der Podcast, genau, die Webinare, die Tutorials, alles findet ihr dann dort an einem Ort und Thies sorgt dafür, dass die Inhalte hochgeladen werden und dass das alles übersichtlich für euch gestaltet ist. Genauso freuen wir uns immer über Unterstützung im Marketingbereich. Aber kurzum, meldet euch einfach bei mir, lasst uns einfach quatschen, bevor ich mir jetzt hier in Wolf rede. Dann finden wir genau die richtige Stelle für euch.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu machen, ja, wir würden uns extrem freuen.
Absolut.
Wir haben jetzt, glaube ich, für heute genug gequatscht, beziehungsweise du quatschst gleich noch weiter mit Tanja. Beziehungsweise hast du mit Tanja ein Interview geführt schon?
Genau, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich mit Tanja Hohenstadt quatschen durfte. Die UX-Designerin bei CheckMK hat mit mir über UX-Unicorns gesprochen, hat darüber gesprochen, wie man das Verständnis von UX im Unternehmen ein bisschen weiter vorantreiben kann und hat darüber gesprochen, wie man gute und starke UX-Teams aufbauen kann. Aber ich will gar nicht so viel von wegnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Interview und wie immer freuen wir uns ganz sehr über Feedback. Vielleicht magst du dich einfach kurz selbst vorstellen und uns erzählen, wie du zu deiner Rolle als erste UX-Professional bei CheckMK gekommen bist.
Hi, ich bin Tanja Hohenstadt. Ich arbeite jetzt seit November 2022 bei CheckMK als erste UX-Professional, arbeite nun insgesamt 7 Jahre als UX-Designerin. Und ja, wie man das so macht, manchmal schaut man sich ja nach einem neuen Job um. Das war bei mir 2022 der Fall. Haben wir da so eine Liste an Anforderungen gemacht, dass ich eben zum Beispiel vom Homeoffice aus arbeiten möchte, dass es mir sehr wichtig ist, eine wertschätzende Kommunikation zu haben, dass es ein spannendes, aber auch wirklich ein sinnvolles Thema sein soll. Also jetzt nicht irgendwie Metaverse oder Krypto oder sonst irgendwas, sondern wirklich was, wo den Leuten auch weiterhilft. Und das Letzte, eigentlich was das Wichtigste für mich war, dass ich nicht mehr die erste oder einzige UX-Professional im Unternehmen sein wollte, was nicht ganz so gut funktioniert hat. Aber das war dann jetzt im Nachgang auch gar nicht so schlimm, denn schon während dem Recruiting-Prozess bei CheckMK hat sich herausgestellt, dass es, auch wenn nicht schon UX-Professional im Unternehmen gibt, das nicht immer heißt, dass nicht der Nutzer im Mittelpunkt schon steht. Und genau das war eben bei CheckMK der Fall. Die haben von Anfang an sehr eng mit den Nutzern zusammen die ganzen Sachen entwickelt, Verbesserungen eingeführt, neue Funktionen eingeführt und waren immer im engen Austausch mit den Nutzern. Also das war auch, bevor ich da war, schon immer Teil davon, dass man versucht hat, besser zu werden, gerade wenn es im Bereich um Usability und User Experience ging. Das Ding war, es waren nicht immer die richtigen Tools für gute Usability vorhanden und vor allem hat halt auch einfach jemand gefehlt, der sich dem Bereich wirklich annimmt und den auch vorantreibt. Und das fülle ich jetzt aus.
Genau, da wollte ich gerade sagen, und da kamst du sozusagen ins Spiel. Was waren denn so deine ersten Schritte, als du dort angefangen hast, um UX voranzutreiben, beziehungsweise vielleicht auch das Fundament für ein Team zu legen?
Ja, das war natürlich ziemlich herausfordernd auch. Zum einen, weil es ein also CheckMK macht eine IT-Monitoring-Software. Das ist natürlich ein hochgradig komplexes technisches Thema auch. Und zum anderen, wie du sagst, als erste UX-Designerin, das irgendwie voranzutreiben, da muss man ja auch ein bisschen was machen. Also habe ich erstmal versucht, einfach mal zu verstehen, wie denn das aktuelle Bild von UX im Unternehmen ist. Ich habe das von meinen direkten Mitarbeitern und Kollegen natürlich schon mitbekommen im Recruiting-Prozess, dass die da sehr offen dafür sind. Aber ist das wirklich für alle der Fall oder gerade nur für die, die mich halt eingestellt haben? Und deswegen, um Befürworter oder auch Gegner zu finden, habe ich einfach mal sehr viele Stakeholder-Interviews durchgeführt mit sehr vielen Kollegen, also jetzt nicht nur auf Management-Ebene, sondern wirklich auch mit sehr vielen Entwicklern und Consultants und Support-Mitarbeitern, um einfach ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie steht ihr jetzt gegen dem gegenüber, dass da jetzt jemand kommt, wo was zum Thema User Experience und Usability sagen möchte. Und das Schöne war, ich habe nur Befürworter gefunden, die waren alle super happy, dass da jetzt jemand kommt und das dann auch vorantreiben kann und sind auch schon mit super vielen Ideen gekommen, was man denn alles machen kann. So dass ich dann auch erstmal so einen Schritt zurück machen musste und sagen muss, okay, ich habe schon sehr viel gehört, aber aus meiner Sicht, wo steht denn CheckMK jetzt gerade, was ist denn der Status quo aus UX-Sicht hier? Und habe dafür dann mal eine heuristische Evaluation mit ein paar Screens durchgeführt, habe mir den Jira-Backlog angeschaut. Da stand nämlich auch schon wahnsinnig viel drin. Gott sei Dank gab es da so ein Label UX Improvements, dass ich die einfach auch mal durchgucken konnte und schauen konnte, was ist da schon aufgefallen. Manche Sachen waren 4 Jahre alt, wo da immer noch drin sind. Und habe dann aber auch tatsächlich auch einfach mal gesagt, okay, ich fange jetzt nicht erst an, großartig mir eine Strategie zu überlegen und ewig lang einfach mal nichts Sichtbares zu machen, sondern Quick Wins zu abarbeiten. Also wirklich Usability-Probleme jetzt erstmal lösen, die einen hohen Impact haben, aber jetzt keinen hohen Entwicklungsaufwand. Dass man da also schnell wirklich dann auch Ergebnisse sieht und dass da auch was passiert. Und das war jetzt im Nachgang wirklich eine richtig gute Sache, weil es sich sehr schnell auch bei den Entwicklern dann rumgesprochen hat, dass es hier jetzt auch was gibt, wo es vorangeht, was jetzt nicht als Riesen-Overhead wahrgenommen wird. Und so konnte ich hier recht schnell große Erfolge feiern. Und manchmal waren es halt wirklich nur so Sachen, wir haben die Farbe von einem Button geändert, damit er besser sichtbar war. Das ist nichts, was lang dauert. Das ist nichts, was super aufwendig ist. Aber bei den Nutzern kam es super gut an, weil es ein Problem bei denen gelöst hat.
Also, dass du da so erfolgreich durchstarten konntest und das so gut angenommen wurde, das ist ja eine absolute Traumvorstellung, würde ich mal sagen. Also besser hätte ich ja gar nicht laufen können. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den verschiedenen Ansätzen, um UX, also für verschiedene UX-Ansätze. Gell? Du hast ja in deiner Arbeit die verschiedensten Projekte, also eine riesige Palette, die du bearbeitest, von 3D-Visualisierungen bis hin zu IT-Monitoring. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich UX-Ansätze in diesen verschiedenen Bereichen? Unterscheiden die sich überhaupt?
Ja, auf jeden Fall unterscheiden die sich. Was ich jetzt aus meiner Erfahrung einfach gelernt habe, es unterscheidet sich vor allem in dem Bereich, wie ist der Reifegrad von dem Produkt oder von dem Projekt und wie ist die Nutzerzielgruppe tatsächlich. Und da hatte ich komplett unterschiedliche bisher und auch dementsprechend komplett unterschiedliche Probleme, die es mit UX dann auch zu lösen ging. Aber um das auch mal so ein bisschen zusammenzufassen, dieses Projekt und Aufgabenmanagement war so mein erstes und es war ein komplett internes Produkt. Jetzt im Nachgang war das um einiges mehr Büropolitik als wirklich UX, was da notwendig war, weil man viel mehr dazu gucken musste, dass die Nutzer, die es gab, das waren vielleicht 20 oder so, dass die es dann auch wirklich einsetzen und dass man es wirklich schafft, diese individuelle Lösung für die auch zu schaffen, dass die perfekt auf die passt und nicht versucht, das so grob und allgemeingültig wie möglich zu machen. Dann das Thema die 3D-Visualisierung. Das war an sich ein super cooles Projekt, weil es eine grüne Wiese war. Also ich war da wirklich von Anfang an dabei. Ich habe da sogar das Logo dafür designt. Und das war schön, weil man da wirklich mal von Anfang an die Sachen aufbauen konnte, sich wirklich Gedanken machen konnte, wie kann man hier jetzt den Stein legen, dass es langfristig auch funktioniert mit Designsystem und allem. Nachteil war natürlich, Projekt, das am Anfang steht, da hat man noch vereinzelte Nutzer, vereinzelte Kunden und das ist natürlich auch eine ganz andere Priorität dahinter, jetzt erstmal möglichst viele Features rauszuhauen, damit wir eine Kundenbasis aufbauen können, um uns eben auch finanzieren zu können. Was natürlich dann auch im Bereich UX eine ganz andere Diskussion dann nochmal war, weil man viel weniger auch mit Kundendaten oder Nutzerdaten arbeiten konnte.
Ja, Wahnsinn, wie gut du auf diese verschiedensten, also wirklich fast verschiedener geht's ja gar nicht mehr, Situationen reagiert hast und dich eingefunden hast. Das bewundere ich wirklich sehr. Und was bestimmt auch die Leute sehr interessiert, sind natürlich immer das Praxis, Praxis, Praxis. Alle wollen immer hören, wie hast du es jetzt tatsächlich gemacht? Und deswegen fände ich es wahnsinnig spannend, wenn du mal einen komplexen Zusammenhang mit uns teilen könntest, den du in eine verständliche und nutzerorientierte oder nutzerfreundliche Lösung übersetzt hast.
Okay, ich versuche es auf jeden Fall mal. Es ist ein bisschen ein technisches Thema, weil es vor kurzem erst bei der IT-Monitoring-Software war. Und zwar, wenn man IT-Monitoring macht, was ist da das Wichtigste? Man will ja wissen, wenn dann wirklich was schief läuft, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn man irgendwo agieren muss. Also zum Beispiel, wenn der Festplattenspeicher vollläuft und man dann gucken muss, dass die entweder leer wird, die Festplatte, oder eben eine neue dazu kauft. Das passiert vor allem durch Notifications, also dass man zum Beispiel per E-Mail darüber informiert wird. Manchmal gibt es aber auch so kurzzeitige Schwankungen dabei, über die man jetzt erstmal nicht informiert werden möchte, da sonst diese E-Mail-Inbox komplett überquillt. Die Grenze, was noch eine Schwankung ist und was dann wirklich so ein Problem ist, weil es längerfristig ist, das kann man bei uns in der Software dann auch einstellen. Diese Schwankungen lösen dann einen sogenannten Soft State aus, der von der Notifizierung einfach ausgeschlossen ist. Bleibt das dann über einen längeren Zeitraum bestehen, so wird es zu einem richtigen Problem und somit zu einem Hard State. Das wird jetzt gleich noch wichtig, weil wir haben ein Ideenportal, wo unsere Nutzer sich Sachen wünschen können, einwerfen können, wo sie denken, das wäre cool, wenn wir das machen würden. Und da haben sich einige Nutzer gewünscht, dass sie diesen Hard State, also diesen Problemstatus, dass sie den von zum Beispiel dem Festplattenspeicher wirklich manuell setzen können. Das hat so viele Votes bekommen, dass wir gesagt haben, okay, das sollten wir auf jeden Fall umsetzen. Da habe ich dann angefangen, ein bisschen zu recherchieren intern, wie können wir das umsetzen, dass es diesen Hard State gibt. Und dann hat sich herausgestellt, also technisch gesehen ist das eine ziemlich komplexe Angelegenheit und würde nicht wirklich zu unserer momentanen Struktur passen, wie die Sachen funktionieren. War ziemlich viel Gegenwind, was da entwicklungsseitig auch kam. Also habe ich mal überlegt, okay, was ist denn eigentlich überhaupt der Grund, dass die diesen Hard State setzen wollen manuell? Weil er hört sich irgendwie auch nicht ganz so rund an, weil das hat natürlich dann Implikationen aufs Monitoring, löst einen Fehlalarm aus und ist doch eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, weil wir wollen ja die Wirklichkeit darstellen. Und da hat sich dabei dann rausgestellt, dass es nämlich eigentlich nur darum ging, dass die Nutzer gerne eine Möglichkeit hätten, ihre Notification-Einstellungen zu testen. Die wollten damit nur überprüfen, ob alles passt, dass die zum Beispiel wirklich informiert werden, wenn der Festplattenspeicher dann auch vollläuft. Also haben wir dann dementsprechend statt dieser komplizierten technischen Lösung, wo nicht zu unserer Architektur passen würde, ein neues Feature eingeführt, das, mit dem dann die Nutzer wirklich die Notification-Einstellungen testen können. Wir haben diese Hypothese gehabt, ich habe den Prototypen dazu dann entwickelt, den mit einigen Nutzern getestet und hat sich dann auch rausgestellt, das löst das Problem und das löst es auf eine viel angenehmere Art und Weise als davor, weil die auch nicht irgendwie kompliziert da rumsuchen müssen, sondern in den Notification-Einstellungen haben sie jetzt die Möglichkeit, die Notification-Einstellungen auch zu testen. Also alles in einem Weg dann auch.
Cool, echt spannendes Projekt. Wirklich, also coole Sache, dass ihr das umgesetzt habt. Du hattest schon das Stichwort Priorisierung. Und du hast erzählt, dass eigentlich in deinem Unternehmen UX, also dass du mit offenen Armen sozusagen empfangen worden bist. Aber wie priorisierst und verteidigst du vor allen Dingen UX-Initiativen gegenüber Stakeholdern, die möglicherweise nicht ganz so vollständig davon überzeugt sind?
Ja, also wie du sagst, in den meisten Fällen habe ich da wirklich bei uns Glück, dass ich da nicht groß diskutieren muss, sondern dass es von Anfang an einfach Teil davon auch ist. Und ansonsten, das, was am meisten zieht, sind einfach auch Daten. Wenn man das dann irgendwie unterstützen kann mit Umfrageergebnissen oder einem Usability-Test, dann ist es meistens eine ganz andere Diskussion. Gerade wenn man irgendeine UX-Initiative vorantreiben möchte, wo vielleicht noch nicht alle Stakeholder davon überzeugt sind, ist das, was am besten funktioniert, die Stakeholder mit mit so einem Usability-Test mitzunehmen. Also, dass die wirklich dann auch dem Nutzer zugucken müssen, wie der absolute Probleme damit hat. Das überzeugt normalerweise die meisten, dass da irgendwas getan werden muss. Weil es ist nicht so frustrierend, wie nichts machen zu können und trotzdem ihm zuzugucken zu müssen, wie er einfach nicht klarkommt mit einer Software oder einer App. Also, das funktioniert meistens sehr gut. Dann ist es natürlich auch wichtig, gerade wenn die Stakeholder noch irgendwelche Bedenken haben, einfach auch zu verstehen, woher die kommen. Also da auch den Schritt auf die zuzumachen und nicht gleich abzuwimmeln, sondern zu sehen, okay, ist es vielleicht, dass die Angst haben, dass dadurch irgendwas anderes nicht fertig wird oder dass sie sich nicht sicher sind, wie man es lösen kann oder dass sie es nicht als Problem ansehen, weil irgendwoher kommt das ja meistens und häufig hilft dann auch, das Gespräch zu suchen und dann kann man die Bedenken entweder aus dem Weg räumen und manchmal sind es ja auch valide Bedenken, wo man vielleicht selber dann noch weiter recherchieren muss oder schauen muss, wie man die am besten lösen kann. Wenn man dann versuchen muss, viele UX-Initiativen zu priorisieren, dann ist es ja natürlich nochmal eine andere Diskussion, als Leute zu überzeugen. Ich habe zum Beispiel auch einen riesigen Backlog an Sachen, die man machen sollte, wo man aber nicht sofort machen kann oder wo eben noch eingeplant werden muss. Und ja, knallhart priorisieren ist leichter gesagt als getan. Gott sei Dank gibt es aber das ein oder andere Framework, wo einem dabei helfen kann. Ich verwende zum Beispiel super gern den RISE-Score, wo man quasi damit einschätzt, wie hoch der Reach ist, also wie viele man damit erreicht, wie hoch der Impact ist, wie viel Einfluss das tatsächlich auf die User Experience dann hat, wie sicher man ist, Confidence, dass die anderen Zahlen wirklich stimmen und teilt das Ganze dann eigentlich nur noch durch den Effort, also wie hoch ist der Aufwand tatsächlich, um das dann umzusetzen, sowohl von UX-seitig als auch von entwicklungsseitig. Und das hilft dann zumindest mal, auch schon mal solche Quick-Wins zu finden, die man dann viel schneller auch einplanen kann als Sachen, die dann länger brauchen. Und für mich hat es zumindest geholfen, dass ich immer so 3-4 Themen habe, wo ich weiß, für die muss ich mich stark machen, die müssen wir unbedingt aus UX-Sicht lösen.
Okay, cool. Auf jeden Fall auch ein wertvoller Tipp oder beziehungsweise viele wertvolle Tipps. Jetzt schauen wir nochmal auf deine Arbeit direkt. Kannst du uns beschreiben, wie du den Nutzenden in den Mittelpunkt deiner Designprozesse stellst, im Besonderen einem Umfeld, das möglicherweise eher auf technische Funktionalität als auf Benutzerfreundlichkeit fokussiert ist?
Also ich versuche da immer so ein bisschen nach dem Double Diamond zu arbeiten, wo ja einmal diesen Problem Space, diesen Problemraum hat und dann den Lösungsraum hat. Und was für mich da sich wirklich herausgestellt hat aus der Erfahrung ist, es ist so wichtig, diesen Problemraum richtig zu erkunden und wirklich zu schauen, was steckt da dahinter. Jetzt gerade mit diesem Test-Notification-Beispiel, dass sie wirklich ihre Notifications testen können. Wenn wir den Problemraum nicht untersucht hätten, sondern einfach gleich in den Lösungsraum gesprungen wären, dann hätten wir was gemacht, was nicht wirklich das, wo zwar irgendwie das Problem löst, aber halt nicht so richtig das Problem löst, dafür, dass es viel aufwendiger war. Deswegen für mich wirklich einfach den Problemraum so gut wie möglich erkunden, wirklich mit Nutzerdaten nach Möglichkeit auch zu festigen, dass man sich sicher sein kann und dann eben eine Hypothese im Lösungsraum entwickeln und die dann auch testen. Und dann das Gleiche nochmal machen, iteratives Vorgehen, so häufig wie möglich, sodass man die bestmöglichste Lösung für den Nutzer dann auch machen kann.
Eine kleine Strategie, würde ich sagen, klang ja jetzt schon an mit dem Thema, wir nehmen den Stakeholder einfach mit zum Usability-Test und zeigen ihm, wie der Nutzende verzweifelt vor dem Produkt. Gibt es noch andere Strategien, welche du verfolgst, um das Verständnis und vor allen Dingen auch die Wertschätzung von UX im gesamten Unternehmen zu fördern?
Ja, auf jeden Fall. Also das eine, was du jetzt gerade schon angeschnitten hast mit dem Usability-Test, das ist genau der erste und für mich auch der wichtigste Punkt, Kollegen einfach mit einbeziehen in die Arbeit, nicht diese Blackbox an UX-Arbeit erstellen, sondern wirklich zeigen, hey, okay, das ist das, an dem ich arbeite, ihr könnt gerne dran teilnehmen, ich teile meine Ergebnisse mit euch, ich binde euch einfach in die Arbeit mit ein, weil das ist ja letztendlich der Punkt von User Experience, alles, was im Unternehmen gemacht wird, beeinflusst im Endeffekt die User Experience. Wenn man dann eben die Arbeit oft und viel teilt, dann kommt natürlich auch Feedback und dafür muss man dann auch offen sein, denn gerade die anderen Fachbereiche, die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf die Sache und können nochmal super tolles Feedback geben, sei es jetzt aus Entwicklungssicht, aus Business-Sicht oder auch aus Consultant- oder Support-Sicht. Und das ist natürlich extrem hilfreich und das kann man dann auch einsetzen, um die Sache noch besser zu machen. und dass auch wirklich jeder versteht, dass er eben Einfluss auf die User Experience dann auch nimmt und das auch dementsprechend sich zu Herzen nimmt und da in die Richtung dann auch schaut. Und das kann man entweder durch interne Workshops oder Kurse machen oder eben dann auch durch so eine Zertifizierung, dass alle im Unternehmen zum Beispiel die CPUX Foundation Level Zertifizierung machen könnte, wo einem dann auch eine gleiche Sprache dann gibt, dass jeder weiß, was ist gemeint, wenn wir von User Experience sprechen, was ist gemeint, wenn wir von einem interaktiven System sprechen. Das Wichtigste ist dann, egal was man eben auch zeigt, was man versucht beizubringen, es muss halt relevant fürs Unternehmen sein. Und dann eben auch darauf anwendbar sein. Also jetzt nicht einfach nur irgendwas erklären, damit es erklärt ist, sondern es muss halt dann auch anwendbar sein, was bedeutet das jetzt für CheckMK?
Ja, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich weiß noch, als ich bei der German UPA angefangen habe, war das auch ein Tipp auf jeden Fall, mit der CPUX-Zertifizierung mal zu starten, um mal zu wissen, was treibt der da eigentlich die ganze Zeit, um ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Als komplett fachfremd, fremde Person. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es ein wertvoller Tipp ist für viele Menschen, die in deinem Bereich arbeiten. Jetzt hätte ich noch eine Frage zur Rekrutierung. Ich weiß gar nicht, ob du damit in diesem Prozess eingebunden bist, aber wie beeinflusst die Tatsache, dass du das UX-Team von Grund auf neu aufbauen musst, die Ansätze zur Rekrutierung und zum Aufbau der Teamkultur?
Ich bin auf jeden Fall in den Recruiting-Prozess einbezogen, beziehungsweise ich treibe den auch voran und bin auch der Recruiting-Manager davon. Und ich habe jetzt noch nicht rekrutiert für ein etabliertes UX-Team, deswegen kann ich jetzt nur aus der Perspektive sprechen, wie es ist, wenn ich es versuche aufzubauen. Und für mich sind da einfach drei Faktoren immens wichtig. Und zwar, dass zum einen die Person intrinsisch motiviert ist, also von sich aus die Sachen möchte, von sich aus auch eine Motivation zeigt. Und dann der zweite Faktor ist Reflexion. Man muss selber reflektieren können, um zu wissen, wo kann man sich noch verbessern, wie kann man sich noch steigern und wo muss man denn ja überhaupt dann noch anpacken. Und der dritte Punkt ist Selbstständigkeit und das ist, glaube ich, wirklich auch einer von den wichtigsten Punkten überhaupt, wenn es ein kleines Team ist. Man kann und sollte ja eh nie Micromanagement machen, aber es geht noch viel weniger, wenn man eh schon genug andere Sachen zu tun hat. Deswegen muss man darauf vertrauen können, dass die Person, die man einstellt, dass die wirklich auch selbstständig arbeiten kann, dass die selbstständig sich Aufgaben aufsuchen kann und die dann auch abarbeiten kann. Das ist wirklich so unfassbar wichtig und sehr viel wichtiger für mich, diese drei Faktoren, als dass jetzt die Person langjährige Berufserfahrung hat.
Sehr schöner Ansatz auch. Also gerade für die Young Professionals, die diesen Podcast heute hören, wird es wahrscheinlich ein Lichtschweif am Horizont sein, dass es auch diese Einstellung gibt, die ich absolut teile. Also selbst wenn wir einstellen, ist es eine ähnliche, verfolge ich einen ähnlichen Ansatz, sage ich mal. Zum Schluss des Podcasts hebe ich mir immer gerne ein paar, nein, ich nenne das jetzt mal kontroversere Fragen auf, wo ich mich freuen würde, deine Ansichten dazu zu erfahren. Und zwar gibt es ja schon die Debatte darüber, ob Einzelpersonen die UX-Unicorns sozusagen effektiver oder weniger effektiv arbeiten als spezialisierte Teams. Wenn du jetzt auf deinen eigenen Erfahrungsschatz schaust, wie würdest du deine Perspektive dazu einordnen?
Also da ist es ja erstmal ganz wichtig, überhaupt zu definieren, was ist dieses UX-Unicorn genau. Und damit wird meistens ja jemand gemeint, der in jedem UX-Bereich gut ist, also gleichermaßen gut ist. Sei es jetzt Prototyping, Visual Design, Research, Usability Testing, Information Architecture oder am besten dann natürlich auch noch die ganzen Sachen umsetzen kann, HTML, CSS und alles noch mit kann. Das ist natürlich unrealistisch. Also es gibt keinen Mensch, der in allen Bereichen gleichermaßen gut ist. Das ist dann wie dieses wirkliche Einhorn oder das mythische Einhorn. Es gibt dieses UX-Unicorn wahrscheinlich gar nicht so. Was es wiederum tatsächlich gibt und was auch viel verbreitet ist, ist dieser T-shaped UX-Professional. Also ein UX-Professional, der die Basics in allen Bereichen kann und anwenden kann, aber eben dieses Spezialgebiet hat. Ich würde mich auch als T-shaped UX-Designer bezeichnen mit einem Fokus auf User Research. Und das ist dann eigentlich auch schon wieder eine ganz andere Diskussion, weil das ergibt tatsächlich Sinn. Wenn wir jetzt nämlich uns vorstellen, wir haben ein Team mit mehreren T-Shape-Persönlichkeiten. Der eine ist focused auf User Research, der andere Visual Design, der dritte kann Information Architecture wahnsinnig gut, dann ist es natürlich sehr effektiv, weil alle haben eine gemeinsame Sprache, verstehen die Basics voneinander und können ihre einzelnen Aufgaben noch viel besser in den Kontext setzen und denken nicht immer nur in ihrem Silo dann auch. Das hat so eine UX-Koryphäe mal ganz nett gesagt, dieser David Travis. Man soll das eigentlich immer behandeln wie so ein Buffet einer Hochzeit. Alles einmal ausprobieren und dann damit den Teller füllen, was einem besonders gut schmeckt. Und ich finde, es fasst das dann eigentlich ganz gut zusammen. Es spricht nichts dagegen und es hilft sogar, alles einmal auszuprobieren, weil dann weiß man, was auf einen zukommt. Aber man wird immer das finden, was einem am besten liegt, wo man auch am meisten Spaß dran hat. Und darauf sollte man sich dann auch konzentrieren.
Absolut. Schöne Zusammenfassung. Besser hätte man es wahrscheinlich gar nicht versinnbildlichen können. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses UX-Unicorn-Prinzip zurückgehen, also sozusagen die Anforderung an eine Person, alles abzudecken, dann habe ich jetzt schon herausgehört, dass du sagen würdest, das führt auf jeden Fall zu Überlastung und viel zu unrealistischen Erwartungen im Unternehmen. Wie kann man denn dagegen steuern?
Ja, also auf jeden Fall führt es zu Überlastung und unrealistischen Erwartungen. Und entgegensteuern kann man da eigentlich nur, wenn man, also kommt natürlich darauf an, in welche Position man sitzt. Wenn man jetzt in einer Nicht-UX-Position sitzt, hilft es natürlich, sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, was denn alles dazugehört zu UX, um einfach Verständnis für die Arbeit aufzubauen. Und wenn man in der Position sitzt, dass man als UX-Unicorn wahrgenommen wird und so auch agieren soll, dann ist es ganz wichtig, einfach auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, ich kann es zwar machen, ist es aber nicht meine Stärke. Oder da sollte mir vielleicht jemand dafür einstellen, wo da ein bisschen besser drin ist. Oder man sollte dafür eine externe Agentur dann engagieren. Also eben Awareness dafür schaffen, dass es eben nicht realistisch ist, dieses UX-Unicorn auch einfach mit drin zu haben. Und insbesondere, wenn dieses UX-Unicorn auch noch programmieren soll, da ist dann immer die Frage, sollte man sich auf solche Stellen dann überhaupt bewerben? Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, und jetzt nochmal so ganz kritisch nachgefragt. Glaubst du, dass diese UX-Unicorns überhaupt erst, also dass es überhaupt erst ein Thema sein konnte, weil UX grundsätzlich nicht besonders wertgeschätzt wird in Unternehmen?
Das kann definitiv der Fall sein. Also gerade wenn in so einer Stellenbeschreibung explizit drinstehen würde, wir suchen einen UX-Unicorn oder einen UX-Rockstar, dann ist es definitiv eine falsche Wertschätzung oder überhaupt eine falsche Einschätzung, was hinter UX denn überhaupt steht. Man muss aber natürlich dann sich auch mal anschauen, was es für Stellenausschreibungen online gibt. Und da steht halt doch relativ häufig noch drin, wäre auch gut, wenn du die Sachen gleich in den Code übersetzen kannst und es gleich alles selber machen kannst. Und hier solltest du natürlich auch noch ein bisschen was können. Und am besten machst du auch noch das Grafikdesign von der Firma mit. Und das zeigt natürlich schon, dass es da noch ein sehr niedrigen Reifegrad im Unternehmen gibt, was UX angeht. Aber das Problem dabei ist natürlich, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Wenn du kein UX-Professional im Unternehmen hast, dann hast du einen niedrigen Reifegrad. Wenn du einen niedrigen Reifegrad hast, ist es schwerer, einen UX-Professional ins Unternehmen reinzukriegen, weil du ja einen niedrigeren Reifegrad hast. Man muss irgendwo anfangen. Und für jedes Unternehmen ist es natürlich unrealistisch zu sagen, wir bauen jetzt UX auf, wir stellen erstmal 10 Leute ein. So werden die meisten nicht agieren. Da wird halt dann eine Person eingestellt. Und diese eine Person muss dann viele verschiedene Sachen abdecken, weil eben noch nicht klar ist im Unternehmen, was ist denn UX überhaupt? Und dann stellt man halt einen UX-Designer ein und sagt, hier, mach mal. Und das muss eigentlich dann auch eine Person sein, die so ein Generalist ist, die breit aufgebaut ist. Und dementsprechend, es ist natürlich unrealistisch, dass man gleich eine spezialisierte Person einstellen wird in ein Unternehmen, wenn es anfängt, einen UX-Designer zu suchen. Man muss sich aber, wenn man sich bewirbt auf irgendwelche Stellen, muss man sich klar sein, wenn sowas in der Stellenbeschreibung drinsteht, dass viele verschiedene Aspekte eben abgegolten werden sollen, dass es wahrscheinlich ein Unternehmen ist, wo einen recht niedrigen Reifegrad hat. Und da muss man sich einfach überlegen, ist das was, was man möchte? Möchte man da kämpfen für einen höheren Reifegrad? Möchte man sich da richtig reinhängen? Hat man die Zeit, hat man die Energie auch dafür einfach? Und wenn man sagt, ja, das hat man, dann spricht da nichts dagegen, sich dafür zu bewerben. Aber es spricht auch wirklich nichts dagegen, zu sagen, nee, das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht gegen Windmühlen kämpfen und sich dann für ein etabliertes UX-Team zu entscheiden.
Sehr schöne abschließende Worte. Tanja, erstmal vielen Dank für diesen fachlichen Input. Ich denke, ich konnte mir schon viel mitnehmen und ich hoffe, dass es unseren ZuhörerInnen da draußen ganz genauso geht. Jetzt würde ich allerdings gerne nochmal einen kleinen Themenschwenk machen. Wir sind ja auch gerade auf der Suche nach Menschen, die sich bei uns im Berufsverband engagieren wollen und du tust das schon, sehr fleißig sogar, als aktive Mentorin, aber auch als Mitbegründerin der Regionalgruppe Ulm-Bayerisch-Schwaben. Wie siehst du denn die Rolle des Networkings und der Gemeinschaftsarbeit in der UX-Profession?
Ich sehe es als extrem wichtig an. Jetzt vor allem aus meiner Perspektive. Ich habe mich wieder für ein Unternehmen entschieden, wo ich die einzige UX-Designerin war, wo ich keinen Zugang zu anderen UX-Professionals habe. Da muss ich wirklich sagen, da hat mir die German UPA wahnsinnig weitergeholfen, mich da einfach auch zu vernetzen mit anderen Leuten. Weil auch wenn man in unterschiedlichen Unternehmen arbeitet, irgendwie hat man ähnliche Probleme auch. Man steht vor ähnlichen Herausforderungen, aber man steht an unterschiedlichen Stellen von den Herausforderungen und kann sich ebenso dann auch gegenseitig austauschen, dabei lernen und hat einfach auch viel weniger das Gefühl, allein zu sein. Und das war es für mich, was es so extrem schmackhaft einfach macht und was dann letztendlich auch der Hintergrund war, warum ich zusammen mit der Laura die Regionalgruppe Ulm-Bayerisch-Schwaben gegründet habe, weil wir einfach auch noch mehr diesen Austausch vor Ort haben wollten. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, das online zu machen, weil wir gesagt haben, nach Corona, nach allem war online, es ist immer noch so viel online mit den Meetings remote. Wir wollen was haben, wo wir uns bei Pizza, bei Bier, bei Wasser einfach austauschen können, wo wir locker reden können, was Neues dazu lernen können und eben den Anschluss auch einfach nicht verlieren aneinander, weil man ist immer so auf sein eigenes Thema fokussiert, dass man andere Themen komplett aus dem Sichtfeld verliert. Zum Beispiel hatten wir jetzt vor ein paar Wochen erst unser letztes Regionaltreffen, wo wir über Sustainable UX gesprochen haben, was ein super wichtiges und spannendes Thema ist, was aber natürlich bei uns bei Check&K mit den ganzen Altlasten gerade noch so weit weg davon ist, dass wir uns da viele Gedanken drum machen, dass ich da nie selbstständig mich wahrscheinlich reingearbeitet hätte, aber so mit diesem, ja, mit diesem Spark dann, wo ich einfach bekommen habe durch den Vortrag, einfach auch Bock bekommen habe, mich da selbstständig ein bisschen reinzuarbeiten, zu schauen, vielleicht kann man ja doch das eine oder andere anwenden für unsere Software schon oder einfach, dass ich als Designer weiß, ich muss auf so Sachen auch einfach achten.
Das klingt richtig cool und klingt so, als hätte man auf jeden Fall Lust, mal bei euch vorbeizuschauen. Sucht ihr denn noch neue Mitglieder? Wenn ja, wie kann man sich bei euch melden? Wie kann man sich bei euch engagieren? Gebt gerne mal einen kleinen Einblick.
Also mitmachen solltet ihr auf jeden Fall bei uns. Wir treffen uns immer abwechselnd in Ulm und in Augsburg. Das nächste Mal, wenn ich es richtig weiß, sind wir bei der Firma MAN in Augsburg, das dürfte dann im April irgendwann sein, aber ihr findet die aktuellen Daten entweder immer in unserer LinkedIn-Gruppe Ulm-Bayerisch-Schwaben, also UX Ulm-Bayerisch-Schwaben, oder auch auf der German UPA-Seite unter der Regionalgruppe Ulm-Bayerisch-Schwaben.
Cool, da kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Tanja, vielen Dank für dieses sehr sympathische und aufschlussreiche Interview. Wir freuen uns sehr, dass du heute unsere Gästin warst und sind gespannt, was wir da noch von dir erwarten dürfen.
Dankeschön, ich fand's auch toll.
Nachdem wir jetzt mit Tanja darüber gesprochen haben, wie man im Unternehmen das Verständnis für User Experience vergrößern und gleichzeitig starke UX-Teams aufbauen kann, wechseln wir nun zu einem kurzen Beitrag von Kerstin Röse, der Head of User Experience Design bei Siemens. Siemens unterstützt unseren Podcast in diesem Jahr großzügig und Kerstin wird uns einige spannende Einblicke geben, wie Siemens UX-Design in seine Prozesse integriert und welche Rolle UX in einem traditionsreichen Unternehmen wie Siemens spielt. Viel Spaß dabei.
Also ich bin mittlerweile, glaube ich, 30 Jahre im Bereich UX unterwegs und tätig. Ich kann mich noch an meinen allerersten Besuch beim Siemens erinnern. Das war tatsächlich ein großes Highlight, weil man damals eines der ersten Usability Labs besichtigen konnte in der Industrie, so mit Einwegspiegeln und allem drumherum. Damals war das noch was ganz außergewöhnlich, wenn gewöhnliches damals hieß das noch Ergonomie, Usability, Software-Ergonomie. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigte, dann war man immer so ein bisschen Außenseiter. Und das Problem ist, dass man damals, wo die Disziplin noch sehr jung war, eigentlich auch alles können musste. Also es wurde durchaus von einem erwartet, dass man auf der einen Seite User Research macht, auf der anderen Seite aber auch in der Lage ist, entsprechende Flows abzuleiten aus dem, was man an Informationen mitgenommen hat. Selbstverständlich wurde auch ein Konzept oder ein Wireframe erwartet. Na gut, beim Design konnte man sich schon noch mal Hilfe holen, damit es auch ein schönes Design wird, wie es immer so heißt. Aber eigentlich ist gerade damals in den Anfängen erwartet worden, dass man alles kann, weil es halt so wenig Leute gab in dem Bereich. Mittlerweile hat sich das zum Glück, muss ich sagen, massiv geändert. Wir haben ganz klare Spezifikationen, wir haben wunderbare Ausbildungen, auch international ganz tolle Ausbildungen, wo man wirklich ganz konzentriert sich fokussieren kann auf User Research oder auf Informationsarchitektur und Konzeptarbeit und halt auch auf Design. Design ist nach wie vor ein wichtiger Teil, aber hier halt jetzt mittlerweile auch UI-Design als eine von vielen Disziplinen. Also beim Siemens selber haben wir jetzt einen riesen Hub gemacht im Rahmen unserer UX-Transformation, haben wir jetzt fixe Rollen definiert für unsere Community, für unsere UX-Community und haben da jetzt wirklich ganz klare Trennungen. Und unterm Strich reicht es eigentlich nicht, wenn ich sage, ich habe UX-Rollen, weil die UX-Rollen alleine helfen mir zwar, die einzelnen Expertisen zu stärken und ein klares Profil für die UX zu definieren, aber was wir auch festgestellt haben, wir brauchen einen Karrierepfad. Und den haben wir jetzt auch mit definiert, dass ich also wirklich auch Möglichkeiten habe, dezidiert die Qualifikation der einzelnen Leute auch zu honorieren und auch ihnen eine Perspektive zu bieten, wo sie sich hin entwickeln können. Also auch einfach eine Perspektive in dieser Profession, sagen wir ruhig, eine Karriere zu machen. Also mit diesen neuen Rollen und auch mit der Möglichkeit der Karrierepfade in diesen Rollen ist eigentlich der Bedarf an Unicorns nicht mehr da. Wir brauchen mittlerweile eine klare Zuordnung der einzelnen Experten zu einem speziellen UX-Feld. Das ist also auch Novum und ist toll. Das heißt, jedes Unicorn findet also auch sein Zuhause in dieser Struktur der Rollen und Karrierepfade.
Ja, und damit endet der gesponserte Teil des Podcasts. Vielen Dank nochmal an Siemens für die Unterstützung, dass ihr das hier alles möglich macht. Und ja, damit endet auch nicht nur der gesponserte Teil, damit endet auch der Podcast heute.
Ja, wirklich wieder eine schöne Episode geworden, finde ich. Ich bin super froh, dass Tanja bei uns war. Ja,
Selbstlob ist immer gut.
Und naja, nee, das, was Tanja erzählt hat, darauf wollte ich hinaus. Fand ich super spannend und ich hoffe, euch da draußen ging es ganz genauso.
Ja, das stimmt.
Und ja, wir hatten es am Anfang schon gesagt, lasst uns unbedingt Feedback da. Das Formular verlinken wir euch in den Shownotes.
Yay, ich nehme mal einen Schluck hier von meinem Drinking Game, genau.
Wird auch langsam Zeit. Und genau, dann versuchen wir das umzusetzen. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt uns nur noch, euch einen wunderschönen restlichen Tag zu wünschen.
Genau, bis ganz bald. Ciao.
Bis dann, ciao.